HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Es war ein verheerendes Erdbeben, das den Osten Afghanistans Ende Juni heimgesucht hat. 5,9 auf der Richterskala. Es gab mindestens 1000 Tote und tausende Verletzte. Es war eine Katastrophe, die zahllose Dörfer dem Erdboden gleichgemacht hat. Und viele Menschen wurden um ihr Zuhause und um ihren gesamten Lebensunterhalt gebracht. Diese Katastrophe ist aber auch eine Prüfung für die Taliban, die seit fast einem Jahr in Afghanistan herrschen. Sie sind dringender denn je angewiesen auf ausländische, auch westliche Hilfe. Die Gemäßigten unter den Radikal-Islamisten räumen das auch ein. Dennoch legt das Erdbeben auch die tiefen Brüche offen, die zwischen den verschiedenen Fraktionen der Taliban herrschen. Vor allem aber zeigt es, wie verletzlich und gleichzeitig hoffnungslos Afghanistan im Jahr 2022 ist. Unser Korrespondent Peter Hornung war für uns im Erdbebengebiet unterwegs.
Die Uhr zeigte 1.26 Uhr, ein früher Mittwochmorgen. Es fing an zu rumpeln. Jemand machte einen kurzen Film mit seinem Smartphone, der einige Tage darauf im Fernsehen gezeigt wird. Ein Erdbeben, dessen Stärke später mit 5,9 angegeben werden wird. Kein übermäßig starkes eigentlich, aber dennoch eines, das schwere Zerstörungen angerichtet hat. Der 68-jährige Ayula hat es erlebt. Er kann sich noch an den Lärm erinnern. Es habe plötzlich stark geschüttelt, erzählt er. Und dann seien alle Mauern eingefallen. Er habe zwar überlebt mit einer großen Kopfwunde und sei mit dem Militärhubschrauber nach Kabul ins Krankenhaus geflogen worden, doch 6 seiner Familienmitglieder seien gestorben. Und auch sein Vieh sei verendet. Nichts sei ihm geblieben. Wir gehen über die Trümmer, Lehmsteine und Holzbalken, über das, was noch vom Dorf übrig ist. Und wir haben ihn schnell in der Nase, meine beiden afghanischen Kollegen und ich. Einen durchdringenden Verwesungsgeruch, der sogleich einen bösen Verdacht aufkommen lässt. Nein, heißt es dann, das seien Tierkadaver. Die toten Menschen hätten sie alle unter den Trümmern hervorgeholt, mit bloßen Händen. Doch die Kühe, Schafe, Ziegen eben, die lägen da noch unten. Hier im Bergdorf Svikichini im Osten der Provinz Paktika ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. 48 Menschen sind gestorben in jener Nacht vom 21. auf den 22. Juni. Mittlerweile sind die Trümmer an einigen Stellen beiseite geschoben. Dort stehen jetzt Zelte, die Hilfsorganisationen gebracht haben. Gerade wird noch eines aufgestellt. Deutsche humanitäre Hilfe steht darauf. Zunächst aber sei kein Rettungsteam gekommen an diesen entlegenen Ort. Und deshalb sei die Sterblichkeit auch so hoch gewesen, sagt der Medizinstudent Hans Sulla. 18 Mitglieder seiner Familie seien nun tot. 3 Häuser hätten sie bewohnt, alle auf einer Bergkuppe gelegen. Ich war nicht hier, als es passierte, sondern an meinem Studienort in der Nachbarprovinz Chust. Als ich mitbekam, dass die Erde bebt, wollte ich gleich los und hatte gehofft, dass meine Familie überlebt hat. Aber als ich ankam, waren alle schon beerdigt. Hier, in diesem Zimmer, waren meine Mutter und meine Schwester. Sie sind beide gestorben. Was Hans Sulla noch als Zimmer kennt, ist nur noch ein Schutthaufen. Zwischen den schweren Lehmsteinen liegen Decken, Kissen, eine Medikamentenschachtel, ein zerbeulter Blecheimer. Ein großer Holzbalken hat ein Bettgestell zerschlagen. Wir gehen weiter, immer in Gefahr, irgendwo abzurutschen oder durchzubrechen. Hans Sulla deutet auf einen Haufen Steine. Die dort waren, seien alle gestorben. Wobei er nicht gestorben sagt, sondern martyred. Zu Märtyrern geworden. Früher, sagt mir ein Kollege, habe man in Afghanistan den Begriff Märtyrer eigentlich nur im Zusammenhang mit jenen gebraucht, die im Kampf gestorben sind. Nun, im neuen Emirat der Taliban, nennt man so auch die Erdbebenopfer. Hans Sulla geht immer weiter. Er will uns alles zeigen. Das hier ist das Zimmer meines Bruders. Der Bruder, der mich bei meiner Ausbildung unterstützt hat. Er war wach, als die Erde bebte. Er hat dieses Mädchen da gerettet, seine Tochter. Und das da drüben, unsere Nichte. Auch seine Frau hat überlebt. Aber als er rausgerannt ist, hat ihn ein Balken erwischt. Er war 8 Stunden lang eingeklemmt, hat gerufen. Aber er hat es nicht überlebt. Einige Mädchen nähern sich uns neugierig. Sie tragen bunte Kleider und Kopftücher. Manche lächeln verlegen. Sie setzen sich hin, irgendwo auf die Trümmer. Ein Mädchen, vielleicht 11 oder 12, hat einen Lippenstift in der Hand und malt ihrer Freundin die Lippen rot. Viele der Kinder, sagt Hansula, seien Waisen. Sie hätten überlebt, ihre Eltern und Großeltern aber nicht. Das Erdbeben traf die Menschen zu einem Zeitpunkt, wo sie ihm vollkommen schutzlos ausgeliefert waren. Im Tiefschlaf, nach Mitternacht, in fast völliger Dunkelheit. Es war Halbmond in jener Nacht, von Dienstag auf Mittwoch. Das nächste Krankenhaus, das diesen Namen verdient, ist in Orgun, einer kleinen Bezirksstadt, mehrere Stunden Autofahrt entfernt von dem Dorf, in dem wir gerade waren. Dr. Bismillah Honaria ist Chefarzt hier. Er kann sich noch gut an diese Nacht erinnern. Wir haben direkt um 1.30 Uhr die erste Nachricht bekommen, dass es ein Erdbeben gegeben hat. Um 3 waren wir dann die Ersten, die einen Krankenwagen mit Sanitätern in das Gebiet geschickt haben. Ich glaube, es war so um 7.30 Uhr, als wir Verstärkung aus anderen Bezirken bekamen. Stunden später, sagt er, sei seine Notaufnahme immer voller geworden. Es war so ein schrecklicher Moment. Ich hätte nicht erwartet, dass es so viele Tote gibt. Das werde ich nie vergessen. In der Notaufnahme habe ich die Menschen gefragt, die eingeliefert wurden. Was ist passiert? Wie viele Menschen sind gestorben? Kommen noch mehr Verletzte? Damit wir uns darauf vorbereiten können. Der Ansturm der Schwerverletzten habe das Krankenhaus zunächst völlig überfordert. Wir haben insgesamt mehr als 100 Verletzte bekommen aus den entlegenen Gebieten. Die leichter Verletzten konnten wir hier behandeln. Die mit multiplen Knochenbrüchen aber haben wir weitergeschickt ins Provinzkrankenhaus nach Charan. Die meisten Schwerverletzten aber wurden mit dem Hubschrauber transportiert. Große Militärhubschrauber waren am Morgengrauen aus Kabul losgeschickt worden, in Abstimmung mit dem afghanischen Katastrophenschutz. Auf den Videos, die die Taliban selbst gedreht haben, sieht man, wie sie auf einer Hochebene landen. Verletzte werden in Decken zu den Helikoptern gebracht. Krankentragen gab es offenbar nicht. Doch diese Hilfe aus der Luft sei immens wichtig gewesen. Davon ist Dr. Honaria überzeugt. Ich glaube, das war die schnellste Reaktion einer Regierung, die ich jemals erlebt habe. Ohne die Hubschrauber, die die Verletzten nach Kabul gebracht haben, hätten nicht so viele überlebt. Dennoch seien viele Menschen gestorben, sagt der Arzt, auch weil vielerorts Hilfe nicht rechtzeitig eingetroffen sei. Weil viele unter den Trümmern waren, deshalb war die Sterblichkeit so hoch. Nach unseren Informationen sind 1.500 Menschen gestorben und verletzt wurden mehr als 2.000. Nach Opferzahlen fragen wir bei unserer Reise immer wieder. Die Angaben aber sind widersprüchlich. Offiziell heißt es aus Kabul, seien nur 1.000 Menschen ums Leben gekommen. Viele wurden wahrscheinlich auch Opfer einer völlig unterentwickelten Infrastruktur im Osten Afghanistans. Die 3 am meisten betroffenen Bezirke, Bamal und Gian in der Provinz Paktika und Spera in der Provinz Khost, sind nur schwer zu erreichen. Über 360.000 Menschen sind in dieser Region vom Erdbeben betroffen, so die neuesten Zahlen der Vereinten Nationen. Je weiter wir nach Osten kommen, in Richtung der pakistanischen Grenze, desto schlechter die Straßen. 10 Kilometer müssen wir durch ein Flussbett fahren, schon für Gesunde eine große Belastung. Verletzte so zu transportieren, muss für diese eine Höllenqual gewesen sein, für nicht wenige gar der Tod. Dass es hier keine befahrbaren Straßen gibt, liegt auch daran, dass es lange Jahre viel zu gefährlich war, hier zu bauen. Denn bis vergangenen Sommer war das hier Kriegsgebiet. Hier herrschten die Kämpfer der Taliban. Hussein Haqqani ist ein Talib und er gehört damit zu denjenigen, die das Sagen haben im islamischen Emirat Afghanistan, wie das Land seit vergangenen August nun heißt. Heute spricht er für den afghanischen Katastrophenschutz. Das erste Problem war der schlechte Zustand der Straßen. Es ist eine hügelige Region, da war es schwer hinzukommen. Und dann ist das Erdbeben ja nachts passiert. Morgens hat es dann geregnet, die Straßen waren unbenutzbar. Deshalb hat uns die Regierung 7 Helikopter zur Verfügung gestellt, um unsere Teams dorthin zu bringen, um erste Hilfe zu leisten. Ob Afghanistan auf eine solche Katastrophe vorbereitet war, frage ich. Wir haben alles eingesetzt, was unser Land hat. Aber natürlich können wir uns nicht vergleichen mit anderen Ländern, wie Japan zum Beispiel. Wenn so ein Erdbeben in Japan passiert wäre, dann hätten sie nicht das Problem mit den Straßen gehabt. Die haben die neueste Technik. Da hätte es nur sehr wenige Opfer gegeben. Die haben gute Straßen, Gerätschaften, Werkzeug. Der Konflikt der letzten 40 Jahre hat unserem Land einfach schwer geschadet. Und zudem gab es die letzten 20 Jahre keine nennenswerte Entwicklung. Aber wie gesagt, wir haben das genutzt, was wir hatten. Dass die Taliban es waren, die jegliche Entwicklung im jetzigen Erdbebengebiet unterbunden haben, das erwähnt er nicht. Mit ihrem Terror gegen die afghanischen Sicherheitskräfte, gegen die internationalen Truppen. Nach dem Umsturz im vergangenen August wurde es zwar ruhiger in der Gegend, doch passiert ist seither nichts. Woher soll auch das Geld kommen? Geld, das bräuchten sie jetzt tatsächlich, räumt der Talib ein. Aber das verhindere ja die internationale Gemeinschaft, der Westen. Deshalb könne man den Erdbebenopfern auch nicht so helfen, wie man wolle. Die Sanktionen und das Einfrieren unserer Gelder im Ausland haben uns schwer getroffen. Die meisten internationalen Hilfsorganisationen haben sich ja zurückgezogen wegen der Sanktionen. Außerdem erkennen sie unsere Regierung nicht an. Zudem gibt es Probleme mit den Banken. Die Hilfsorganisationen können kein Geld hierher überweisen. Bargeld mitzunehmen ist riskant und die Banken haben auch keines. Das beeinträchtigt hier alles sehr. Tatsächlich stellte man sich in Deutschland bereits am Tag nach dem Erdbeben die Frage, was tun?
Den Menschen in Afghanistan zu helfen, ohne das islamistische Taliban-Regime zu stützen. Vor dieser Herausforderung steht Deutschland auch nach der Erdbebenkatastrophe. In solchen Momenten zählt allein das Gebot der Humanität gegenüber den Menschen in Not, betonte Außenministerin Annalena Baerbock.
Wir werden in den nächsten Tagen weitere Hilfen zur Verfügung stellen, nicht über die Taliban, sondern mit unseren Partnern und Hilfsorganisationen wie UNICEF und WHO, die direkt vor Ort die Menschen erreichen können.
Now the Western countries are fearing that this money goes.
Wie er das wohl finde, dass der Westen befürchte, dass das Geld direkt an die Taliban gehe, das frage ich Hussein Haqqani vom afghanischen Katastrophenschutz. Es gibt hier keine Korruption im Islamischen Emirat. Sie können überall hingehen, fragen, nachschauen. Alles, was kommt, verteilen wir an die, die es brauchen. Wir wissen auch, was die Leute brauchen. Menschen sind gestorben, Menschen haben ihre Häuser verloren, ihre Schulen, Moscheen, Krankenhäuser. Es ist nur Propaganda, wenn behauptet wird, dass wir das nicht weitergeben. Alles geht an die Bedürftigen. Tatsächlich wollen sich aber die Hilfsorganisationen, die wieder zurück sind, nicht auf die Taliban verlassen. Hier in einem Camp im Erdbebenbezirk Bamal verteilt eine norwegische Organisation Geld an Hilfsbedürftige. Ein Tisch, ein Stuhl auf einer kahlen Fläche. Vor dem Camp steht schon eine lange Schlange. In Gruppen zu 10 werden sie aufgerufen. Jeder bekommt 8.000 Afghani, etwa 90 Euro. Sofort nach dem Erdbeben kam auch Hilfe aus dem Ausland. Krankenwagen aus dem nahen Pakistan, Hilfsflugzeuge aus Katar, China und dem Iran. In dem Camp in Bamal sind auch westliche Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und die Vereinten Nationen. Geschützt wird das Camp durch die Taliban. Sie garantieren für die Sicherheit der internationalen Helferinnen und Helfer. Hamid ist für die FAO hier, die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft. Die Vereinten Nationen, sagt er, seien sehr engagiert. Im Moment verteilen sie Lebensmittel, Bargeld und Zelte. Unsere Teams arbeiten noch immer an der Hygiene und an der Bekämpfung von Krankheiten. Wichtig sind auch Notunterkünfte. Und einige unserer Kollegen arbeiten auch am Problem der Rehabilitation und daran, sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen.
Was die FAO betrifft, so sind wir hier, um zunächst den Bedarf zu ermitteln, wie man langfristige Projekte umsetzen kann. Es geht nicht so sehr um die Kurzzeithilfe. Wir schauen uns also die Wasserleitungen an, die oft beschädigt sind. Wir nehmen eine Bewertung vor, wie es um die Existenzgrundlagen steht, also um die Landwirtschaft und die Viehzucht. Viele Menschen im Erdbebengebiet hätten alles verloren, was sie zum Leben brauchen. Sie sind aber auf Einkünfte angewiesen, mit denen sie irgendwie wieder auf die Beine kommen. Etwas Landwirtschaft, aber vor allem Viehzucht. Sonst gibt es in diesem Bezirk nichts, wovon man leben könnte. Aber das Vieh ist oft unter den Trümmern verendet. Nur vereinzelt sieht man ein Huhn oder auch eine Kuh. Ein Hauptproblem ist, dass nach dem Erdbeben eine neue Tierkrankheit aus Pakistan eingeschleppt wurde, die Lumpy-Skin-Krankheit, eine Art afrikanische Viruserkrankung, die zum ersten Mal hier auftritt. Wir haben so viele Fälle bei dem Vieh hier, viele verenden. Das ist so schlimm auch für die Bevölkerung. Die Menschen sind wegen des Erdbebens kaum in der Lage, etwas gegen die Krankheit zu unternehmen. Es gibt keine Präventionsmaßnahmen. Das öffentliche Bewusstsein ist so gering. Wie denn die Zusammenarbeit mit den Taliban so sei, frage ich noch. Während wir sprechen, stehen einige Wachen in der Nähe mit ihren Kalaschnikows um den Hals. Sie sehen aber entspannt aus, hören uns nicht zu. Dennoch geht ein Kollege von Hamid dazwischen. Hamid sagt noch, dass die Zusammenarbeit auf höherer Ebene fortgesetzt werde. Dann aber bittet er doch, das Mikrofon auszuschalten. Immer wieder stelle ich fest, dass ausländische Helfer dieser Tage besonders vorsichtig sind, was sie über die Taliban sagen. Solange das Mikrofon an ist. Ist es ausgeschaltet, hört man dann, die Zusammenarbeit sei doch immer wieder schwierig. Vor Ort seien die Taliban zwar meist kooperativ, dennoch gäbe es Versuche, den Hilfsorganisationen vorzuschreiben, wo sie helfen sollten und wo nicht. Das sei inakzeptabel. Dabei hatte selbst der mächtige Taliban-Innenminister um internationale Hilfe gebeten. Sirajuddin Haqqani sagte unmittelbar nach dem Beben: Wir bitten alle Hilfsorganisationen und andere Länder, uns dringend Hilfe zu schicken und uns zu helfen, da viele Häuser zerstört wurden und viele Menschen betroffen sind. Das Islamische Emirat Afghanistan wird alle Hilfsgüter auf dem Land- oder Luftweg transparent an die Bedürftigen verteilen. Wir bitten erneut dringend um Hilfe. Unter den ersten Deutschen, die geholfen haben, waren auch Teams der Johanniter. Naim Shah ist Büroleiter in Afghanistan. Gefördert wird der Erdbebeneinsatz vom Deutschen Auswärtigen Amt. Mit einem Kollegen zusammen war Naim Shah gleich ins Krisengebiet gefahren. In den Dörfern, die wir besuchten, hatten die Menschen Angst, in ihre Häuser zu gehen, wegen der Risse. Sie schliefen unter freiem Himmel. Was das Elend noch vergrößerte, war die Tatsache, dass sie nicht hineingehen konnten, um die Dinge zu holen, die sie zum Schlafen brauchen. Drei Menschen haben es trotzdem versucht, um Kochtöpfe und Matratzen herauszuholen. Aber die Häuser stürzten über ihnen zusammen. Noch sei es warm in den Nächten. Zelte reichten aus, aber nicht mehr lange. In den kommenden Wochen und Monaten sollte die Priorität auf der Instandsetzung von Unterkünften liegen, damit die Menschen im kommenden harten Winter ein Haus zum Schlafen haben und etwas für ihren Lebensunterhalt. Genau das sei ein großes Problem bei solchen Katastrophen. Am Anfang gibt es immer viel Hilfe, die aber genauso schnell verschwindet, wie sie gekommen ist. Die meisten humanitären Organisationen konzentrieren sich derzeit auf Nothilfemaßnahmen, Verteilung von Zelten, Medikamenten und Lebensmitteln. Aber die Lebensmittel reichen nicht für alle Zeiten, also müssen die Menschen in ihrem Lebensunterhalt unterstützt werden, sodass sie nach der Katastrophe weitermachen können, wenn die Ersthelfer schon längst wieder abgezogen sind. Planen und Werkzeuge für die Reparatur der Häuser, Kochgeschirr, Decken und Matratzen zum Schlafen, vielleicht auch Geld für neue Kühe und Ziegen. Diese Hilfe wollen die Johanniter mit Unterstützung der deutschen Regierung leisten. Doch alle Hilfe wird nicht diejenigen ersetzen können, die weggegangen sind, geflohen vor den Taliban und die jetzt fehlen für den Wiederaufbau. Ingenieure und Ingenieurinnen zum Beispiel oder Ärzte und Ärztinnen. Gerade an Ärztinnen mangele es, sagt der Journalist Esmatullah vom Nachrichtensender Tolo News. Das hätten sie bei Recherchen im Erdbebengebiet festgestellt. Als das Erdbeben geschah, haben wir unser ganzes Programm umgestellt und unsere Teams dorthin geschickt, um live darüber zu berichten. 4 Tage lang Sondersendungen. Unser Team hat dort festgestellt, dass es an Ärztinnen mangelte. In der ganzen Provinz und ohnehin in den entlegenen Gebieten. Aber man braucht doch Ärztinnen. Und wir haben dies auch in Zusammenhang gestellt mit der Tatsache, dass afghanische Mädchen noch immer nicht in die Schule gehen dürfen. Tatsächlich ist das Regime der Taliban immer rigider geworden in den vergangenen Monaten. Frauen dürfen nicht mehr ohne männlichen Aufpasser reisen. Außer Haus müssen sie ihr Gesicht verhüllen. Und noch immer dürfen in vielen Provinzen ältere Mädchen nicht zurück in die Schulen. Woher sollen denn die Ärztinnen künftig kommen, fragte Tolo News, wenn es so weitergehe. Die Regierung hat gesagt, es stimme nicht, dass es zu wenig Ärztinnen gebe. Sie hat ihre eigenen Zahlen veröffentlicht. Aber egal, was sie da behaupten, unsere Leute waren vor Ort, die haben mit den Menschen gesprochen. Und da hieß es, dass Ärzten, also Männern, manchmal nicht erlaubt wurde, verletzte Frauen zu behandeln. Also stehen wir zu unseren Berichten. Stefan Recker kennt Afghanistan wie nur wenige Deutsche. Seit den 90er Jahren hat er insgesamt 15 Jahre in dem Land gelebt. Er leitet das Büro von Caritas International in Kabul. Die Äußerungen führender Taliban unmittelbar nach dem Erdbeben hätten ihn zunächst hoffen lassen, sagt er, auf eine Öffnung des Regimes.
Ich hatte die Hoffnung am Anfang, wo sie tatsächlich sehr offen und in meinen Augen auch sehr authentisch um die Hilfe der Weltgemeinschaft gebeten haben. Da hatte ich eine gewisse Hoffnung, dass sich die Taliban-Führung so ein bisschen öffnet. Aber jetzt mit dem Ende dieser Versammlung, dieser Ulema-Veranstaltung, ist meine Hoffnung so ein bisschen begraben worden. Also da sehe ich keine gewisse Öffnung, zumindest von der offiziellen oberen Führung der Taliban.
Kurz nach dem Erdbeben waren in Kabul tausende Geistliche zusammengekommen. Die Versammlung war überraschend einberufen worden. Früher kannte man die Loya Jirga, den großen Rat der Stammesältesten. Nun im neuen Emirat aber ist es eine Versammlung der Ulema, also alleine der islamischen Geistlichen. Auf der Versammlung drohten Fanatiker wie Mullah Ansari Gegnern des Regimes mit dem Tod. Ihnen solle der Kopf abgeschlagen werden. Und auch Taliban-Chef Hibatullah Akhundzada, der sich als Führer der Gläubigen anreden lässt, stimmte alles andere als versöhnliche Töne an. Die Welt will nicht, dass Afghanistan unabhängig ist, aber ich werde keine Befehle von der Welt annehmen, wie wir uns verhalten sollen. Selbst wenn die Atombombe in Afghanistan eingesetzt wird. Das Afghanistan nach dem Erdbeben sei auch nicht viel anders als das Afghanistan davor, sagt Stefan Recker. Anpassung, wegducken, nicht auffallen sei die Devise. Seit Machtübernahme der Taliban regiere die Angst.
Ich sehe das schon, dass viele Menschen Angst haben. Jetzt nicht nur, sagen wir mal, im Medienbereich oder im zivilgesellschaftlichen Bereich, sondern in vielen Bereichen, die ich so mitbekomme, dass Menschen sich wegducken, dass sich Menschen anders kleiden, ja, dass Menschen, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die früher ohne Probleme mit westlichen Sachen rumgelaufen sind, die jetzt heute durchweg Schalwar-Kamis tragen, längere Bärte tragen, überhaupt Bärte tragen, dass die Menschen Angst haben.
Wie es nun weitergeht nach der Katastrophe? Medizinstudent Hanzullah in seinem Heimatdorf weiß es nicht. Wiederaufbau ja. Wegziehen wolle aber keiner. Schließlich lebten sie schon seit Generationen hier. Aber wo anfangen, sagt er, und schaut auf einen Innenhof mit verdorrten Büschen und Bäumen.
The old garden is a very green. Now is the earthquake after.
Der ganze Garten hier war grün. Nach dem Erdbeben aber ist die Wasserversorgung unterbrochen. Jetzt ist alles eingegangen. Die Menschen brauchen aber Wasser. Ohne Wasser ist kein Leben möglich.
Life not possible here.
Eine Wand und ein Dach seien nicht eingestürzt, merkt er an. Wie ein Wunder. Alle, die in diesem Teil des Hauses waren, hätten sich retten können.
Is there an explanation why this house didn't break apart?
Warum?
The God is big.
Gott ist groß, sagt er. Er wisse nicht, warum es nicht eingestürzt sei. Das wisse eben nur Gott.
But only God, he is understood.
Verletzlich und hoffnungslos über Afghanistan nach dem Erdbeben berichtete unser Korrespondent Peter Hornung. Ich bin Liane Stahl und die Reportage als Podcast gibt's auch immer in der ARD Audiothek und auf hr-info-radio.de.